Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Deutschland, Frankreich und Polen sind die drei einwohnerstärksten Staaten in der Europäischen Union und bilden gleichzeitig eine Achse von der Ostgrenze bis in den Westen. Heute empfängt Olaf Scholz Polens Ministerpräsidenten Donald Tusk und Frankreichs Staatspräsident Macron in Berlin. Es ist das erste Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks auf Spitzenebene seit Juni vergangenen Jahres und es findet vor dem Hintergrund massiver, teilweise öffentlich ausgetragener deutsch-französischer Differenzen statt. Stichwort Bodentruppen und Waffenlieferung. Gleich im Interview ist die französische Politikerin Brigitte Klinkert, Co-Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung und Mitglied in der Macron-Partei Renaissance. Aber vorher können wir uns einen Überblick holen bei Johannes Kuhn im Hauptstadtstudio. Johannes, wird das heute ein Symboltermin oder können wir konkrete Ergebnisse erwarten?
Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet, aber Signale. Erstens natürlich ein Signal zum französisch-deutschen Verhältnis, denn vor dem Dreiergipfel werden Scholz und Macron zunächst bilateral sprechen. Olaf Scholz hat zwar diese Woche in der SPD-Fraktion betont, dass man ja politische Verhältnisse nicht zu sehr psychologisieren sollte, aber Macron und Scholz, das Verhältnis der beiden gilt als belastet oder zumindest kompliziert. Das ist ja inzwischen auch öffentlich sichtbar, Sie haben es gesagt. Ja, wie der Bundeskanzler und der französische Präsident das hinter den Kulissen zu reparieren versuchen, heute werden wir nicht sehen, aber auf der politischen Bühne wird es sicherlich den Versuch geben, Gemeinsamkeiten zu betonen. Ja, die Gemeinsamkeit des Weimarer Dreiecks, also Polens, Deutschlands und Frankreich, liegt einerseits darin, dass diese Treffen hier nach dem Regierungswechsel in Warschau offenbar intensiviert werden. Im Februar haben sich ja bereits die Außenminister getroffen und man wird natürlich ein Signal der Unterstützung an die Ukraine senden, sicherlich auch mit Blick auf die Wahlen in Russland. Im Hintergrund aber steht tatsächlich das europäische Mammutthema, nämlich die Frage, wie sich Europa künftig sicherheitspolitisch und militärisch aufstellt in einer Welt, ja, in der ab kommenden Jahr womöglich die USA mit einer Trump-Regierung kein verlässlicher Partner und Sicherheitsgarant mehr sind.
Und gerade da haben ja Scholz und Macron deutlich unterschiedliche Signale ausgesandt. Deswegen das schwierige Verhältnis gerade. Inwiefern kann Tusk das ausbalancieren?
Naja, Tusk war ja von 2014 bis 2019 Präsident des Europäischen Rates, hat also ja durchaus Vermittlerfähigkeiten. Tatsächlich war er bislang vor allem innenpolitisch aktiv, wo Polen unter der neuen Regierung steht, in den internationalen Beziehungen, auch letztendlich im Bereich der Europäischen Union, wo man ja immer als kommendes Schwergewicht gilt. Das wird sicherlich interessant zu beobachten sein. Unter der PiS-Regierung war ja weder das Verhältnis zu Frankreich noch das zu Deutschland besonders gut. Was aber hier in politischen Berlin schon deutlich wahrgenommen wird, das ist eine deutliche Wandlung der französischen Ostpolitik. Wir erinnern uns ja noch, Macron hat Putin lange sehr umworben, auch seinen Einfluss auf Putin im Vorfeld der Invasion deutlich überschätzt. Inzwischen hat sich das deutlich verändert und auch das Verhältnis zu den EU-Ostnationen hat sich deutlich verändert. Beginnt mit einer Rede in Bratislava im letzten Frühjahr, als er letztlich eine Form von Mea Culpa in die Welt gesendet hat, nämlich Frankreich, dass man sich Frankreich zu wenig Mühe gegeben habe mit Osteuropa. Ja, und seitdem ist er deutlich stärker auf die Falkenlinie, die auch in Osteuropa gepflegt wird, gerückt. Stichwort auch zum Beispiel Bodentruppen. Das geht auch mit zwei Entwicklungen her, nämlich einerseits, dass sich Deutschland wiederum in der Ukraine-Politik stark an den USA orientieren und gleichzeitig sehen wir bei Frankreich selber einen Einflussverlust in der Sahelzone, der allerdings eben auch mit einem wachsenden Einfluss dort von Russland verbunden ist. Also hier spielt wieder die geopolitische Lage insgesamt eine große Rolle und auch ein bisschen die Suchbewegung Frankreichs, wo man sich gerade hin orientieren will.
Wie weit ist man denn davon entfernt, in der Ukraine-Frage an einem Strang zu ziehen?
Naja, im Prinzip sagen alle drei, die Ukraine muss unterstützt werden, muss diesen Krieg gewinnen. Polen sicherlich ein Schlüsselakteur. Das Land gilt, ja, bis auf die Frage der Agrarpolitik, als eine der größten Unterstützer. Aber in der Praxis gibt es große Unterschiede. Deutschland gibt finanziell am meisten von den dreien, aber eben keine Marschflugkörper. Wir kennen die Debatte. Frankreich hat Marschflugkörper vom französisch-britischen Typ Scalp geliefert, ist aber rein, was die rechnerischen Summen geht, deutlich zurückhaltender. Das wird ja auch sehr deutlich kritisiert von deutscher Seite. Beim Einsatz von Bodentruppen wiederum, diese Drohkulisse, die Macron jüngst aufgemacht hat, da hat Polens Außenminister Radoslaw Sikorski zum Beispiel Unterstützung signalisiert. Deutschland positioniert sich klar dagegen. Also insgesamt gibt es deutliche Differenzen, wie man die Ukraine am besten unterstützt und letztlich auch in der Frage, ja, wie stark Europa jetzt in Vorleistung gehen muss, da ja die US-Regierung derzeit ihre Militärhilfe nicht durch den Kongress bekommt.
Stichwort US-Regierung. Alle gucken ja wie das Kaninchen vor der Schlange auf den November, wenn die Präsidentschaftswahlen in den USA sind. Eine Wahl Trumps hätte für die europäische Verteidigung massive Konsequenzen. Wie stellen sich die drei Länder die künftige europäische Sicherheitsarchitektur vor?
Ja, Polen zum Beispiel ist sehr lange ja sehr atlantisch ausgerichtet, aber natürlich ist dort auch das Bewusstsein vorhanden, dass die NATO sich unter einer Trump-Präsidentschaft stark verändern könnte und Artikel 5 womöglich nicht viel wert ist. Anders als die Peace-Regierung zeigt sich Donald Tusk offen für eine stärkere rüstungspolitische Zusammenarbeit mit EU-Ländern, speziell mit Deutschland. Da wird bei den Gesprächen sicher auch das Kampfflugzeugprojekt FCAS eine Rolle spielen, bei dem Deutschland und Frankreich federführend sind. Ja, am ehrgeizigsten sind sicherlich die Pläne Frankreichs, deutliche stärkere Europäisierung der Verteidigung, fast eine Art von neuem Block. Das ist ja auch nicht wirklich neu, aber überschätzt womöglich etwas die Kräfte der EU, die es im Moment gibt. Ja, Deutschland hat bislang keine große Vision vorgestellt, sondern denkt eher in Projekten. Ja, auch da gibt es sehr viele Ideen, die gerade hin und her gespielt werden und tatsächlich auch sehr viel Koordinierungsbedarf.